Ein Dorf in Nordhessen im Mai 1849. Passanten entdecken einen großen, zugeschnürten Sack, der im Wasser eines Flusses treibt. Er wird an Land geholt und geöffnet. Darin befindet sich der Leichnam des 59-jährigen Bauern Johann Kaspar Beck. Der Tote galt als ein schwieriger und jähzorniger Mann, der vor allem mit seinen Söhnen in ständigem Streit lebte. Die gerichtliche Untersuchung bringt ein dichtes Netz von dunklen Geheimnissen zum Vorschein, die teilweise weit in die Vergangenheit zurückreichen. Der Leichenfund ist nur der Anfang. Er löst eine Kette von Ereignissen aus, die die Familie des Ermordeten nach und nach zu verschlingen droht. Ihr hört Böses Blut. True Crime trifft Geschichte. Folge 8. Der Untergang der Familie Beck.
Böses Blut. True Crime trifft Geschichte. Ein Podcast mit Jan Wiechert.
Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich begrüße euch ganz herzlich zur mittlerweile schon 8. Folge unseres Podcasts Böses Blut. True Crime trifft Geschichte. Indem wir uns mit Kriminalfällen im 19. und frühen 20. Jahrhundert beschäftigen. Und heute, das darf ich euch schon mal versprechen oder vielleicht auch vorwarnen, wird es wirklich sehr dramatisch. Wir schauen in das nördliche Hessen der 1840er und 1850er Jahre und sehen uns an, wie dort eine ganze Familie in einem Strudel der Gewalt versunken ist. Das wird heute ganz bestimmt keine ganz leichte Kost. Uns erwarten gleich reihenweise tragische Todesfälle, aber auf jeden Fall auch ein wirklich hochinteressantes Stück Kriminal- und Sozialgeschichte. Und bevor es losgeht bei Böses Blut, wenn ihr die anderen Folgen gehört habt, dann kennt ihr es schon, gibt es hier noch einen kurzen Infoblog einfach rund um den Podcast. Und da haben wir aber heute eine kleine Neuerung. Diesen Infoblog, den werde nicht ich euch vortragen, sondern ihr hört jetzt meinen Kollegen, den Jan Schellenberger, der normalerweise hier hauptsächlich für die tontechnischen Fragen verantwortlich ist. Jan, bitte, was muss man wissen über Böses Blut?
Moin zusammen. Ja, ich darf heute endlich mal weg von den Reglern zum Mikrofon wechseln, um euch schnell mit den wichtigsten Informationen rund um Böses Blut zu versorgen. In den Shownotes zu dieser Folge findet ihr wie immer alle Möglichkeiten, uns zu kontaktieren. Egal, ob über Social-Media-Kanäle oder per Mail, wir freuen uns auf eure Nachrichten. Außerdem wäre es für uns eine große Hilfe, wenn ihr uns abonnieren und in der Bewertung ein paar Sterne verteilen könntet, besonders wenn ihr uns über Apple Podcasts oder Spotify hört. Dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, uns über ein kostenpflichtiges Patreon-Abo zu unterstützen. Je nach Modell genießt ihr dadurch einige Vorteile, aber vor allem sorgt ihr dafür, dass wir Böses Blut produzieren können und es auch in Zukunft True Crime von vorgestern gibt. Den Link zu Patreon findet ihr in den Shownotes. Und da gibt's noch was, nämlich das Infopaper zur Folge, in dem ihr nachlesen könnt, welche Quellen wir bei der Recherche verwendet haben. Bevor es mit dem heutigen Fall losgeht, noch eine letzte Sache. Wir planen gerade nämlich eine Sonderfolge, in der ich und der andere Jan ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern wollen. Über Böses Blut und über die Folgen, die wir bisher veröffentlicht haben. Dabei möchten wir euch gerne, so gut es geht, mit einbeziehen. Wir haben da auch schon einen kleinen Stapel mit Fragen und Anmerkungen, über die wir sprechen möchten. Wenn ihr noch etwas wissen wollt oder etwas zu Böses Blut zu sagen habt, dann wäre jetzt eine günstige Gelegenheit, uns zu schreiben. Der Termin der Sonderfolge steht noch nicht fest, aber rechnet doch einfach mal in den nächsten Wochen damit. Jetzt wünsche ich euch aber erstmal spannende und gute Unterhaltung mit der nächsten Folge.
Ja, soweit mal die allgemeinen Informationen. Eine Inhaltswarnung ist heute aber auch wirklich dringend nötig. Wie immer besprechen wir hier reale Verbrechen, die nicht ohne Gewalt abgelaufen sind. Und dabei geht es heute auch um die Tötung eines Kindes. Außerdem werden die Themen Suizid, Inzest und häusliche Gewalt gegen Kinder angesprochen. Ich gehe nicht auf Details ein, soweit die nichts zur Sache tun. Also wir haben jetzt keine besonders expliziten Darstellungen. Aber heute, glaube ich, ist es einfach die schiere Masse an schlimmen Ereignissen und Handlungen, die diese Folge womöglich für den einen oder die andere schwer erträglich machen. Und wenn ihr euch mit diesen Themen unwohl fühlt, solltet ihr sie deshalb lieber überspringen oder besonders auf euch aufpassen. Bitte achtet da immer auf eure ganz persönlichen Grenzen. Ja, wir begeben uns heute, wie gesagt, nach Hessen und zwar nach den Grenzen der damaligen Zeit in das Kurfürstentum Hessen. Das muss man an dieser Stelle betonen und im Kopf behalten, weil es damals noch ein zweites Hessen gab, nämlich das Großherzogtum Hessen. Ganz grob gesagt bildet das Kurfürstentum, um das es uns heute geht, etwa den nördlichen Teil des aktuellen Bundeslandes Hessen. Ziemlich im Nordosten des Kurfürstentums lag das Dorf Oetmannshausen, das in dieser Folge unser Hauptschauplatz und Tatort sein wird. Dieser Ort gehört heute politisch zur Gemeinde Werethal im Werra-Meißner-Kreis. In der Mitte des 19. Jahrhunderts lebten dort etwa 250 Menschen. Am Rande des Dorfs fließt ein Fluss vorbei, das ist die Wehre. Und am frühen Abend des 30. Mai 1849 entdeckten Passanten dort etwas Merkwürdiges. Etwas außerhalb des Dorfes lag ein großer, gefüllter Sack in der Wehre. Er war aber nicht einfach hineingeworfen worden, sondern an Stangen befestigt, die im Grund des Flussbettes steckten und offenbar dazu dienen sollten, ihn unter der Wasseroberfläche zu halten und dadurch eben auch ein Forttreiben zu verhindern. Der sehr schwere Sack wurde an Land gezogen und geöffnet. Zum Vorschein kam die Leiche eines kräftigen Mannes, der nur mit einem Hemd bekleidet war. Und dieses Hemd wies gut sichtbare Blutspuren auf. Der Kopf der Leiche war mit einem blauen Stück Stoff umwickelt, das am Hals mit einem Strick zusammengehalten wurde. Als der Strick und der Stoff entfernt worden waren, erkannten die Anwesenden sofort, wen sie da vor sich hatten. Der Tote war der 59-jährige Bauer Johann Kaspar Beck aus Oetmannshausen, den man im Dorf unter dem Spitznamen Eckenbeck kannte. Es war auch schnell klar, woran er gestorben war, denn um seinen Hals lag ein zweiter Strick, der sich tief in das Fleisch hineingeschnitten hatte. Also zur Klarstellung, es geht hier wirklich um zwei Stricke, die um den Hals gebunden waren, einen einfach nur, um das Tuch festzuhalten und darunter noch ein zweiter, mit dem er offenbar erdrosselt worden war. Erste Erkundigungen ergaben, dass Johann Kaspar Beck am Vorabend zu einem Tanzvergnügen ins Nachbardorf Hoheneiche gegangen war, wo er auch in zwei Wirtshäusern gesehen wurde und sich gegen 22 Uhr verabschiedete, um nach Hause zu gehen. Der Fundort seiner Leiche lag quasi am Rande seines Heimwegs. Zunächst kam deshalb auch der naheliegende Gedanke auf, dass er vielleicht unterwegs überfallen und ermordet worden sei. Aber schon bald fanden sich recht eindeutige Indizien, die auf einen anderen Tatablauf hindeuteten. Schon am Morgen vor dem Leichenfund hatten Nachbarn vor dem Haus des Eckenbeck Blutspuren entdeckt, sich aber noch nichts Schlimmes dabei gedacht. Als man jetzt, also nach dem Leichenfund, im Inneren des Hauses nachsah, fanden sich dort weitere Blutflecken. Und nicht nur das. Im Haus waren auch die Sonntagskleider des Getöteten, die dieser nachweislich beim Tanz in Hoheneiche getragen hatte. Alles deutete nun also darauf hin, dass Johann Kaspar Beck sein Zuhause in der Nacht noch erreicht hatte und erst dort gewaltsam ums Leben gekommen war. Schließlich wurden auch noch auffällige Schleif- und Fußspuren entdeckt, die vom Haus des Opfers durch Gärten, über Äcker und Wiesen in Richtung des Flussufers führten. Hecken, die diesen Pfad kreuzten, waren schlicht niedergetrampelt worden. Der oder die Täter hatten offenbar diesen unwegsamen Schleichweg durchs Gelände gewählt, um die Leiche zu transportieren, obwohl parallel dazu auch ein Fußweg verlief. Man hatte sich also offensichtlich Mühe gegeben, nicht gesehen zu werden. Ja, und dieses floskelhafte der oder die Täter können wir uns im weiteren Verlauf sparen. Johann Kaspar Beck war nämlich ein sehr großer und kräftiger Mann. Die ermittelnden Beamten fanden es schon eher unwahrscheinlich, dass es einem einzelnen Täter überhaupt gelingen konnte, ihn zu überwältigen und zu erdrosseln. Völlig ausgeschlossen erschien es ihnen aber, dass ein Einzeltäter die Leiche in den Sack bekommen und die weite Strecke über das unebene Gelände transportiert haben konnte. Also ging man hier von Anfang an von mehreren Tätern aus. Im Haus des Opfers wurden noch weitere Hinweise gefunden oder Besser gesagt, sie wurden eben nicht gefunden, denn es fehlten einige Gegenstände. Eine Taschenuhr, ein silberbeschlagener Pfeifenkopf, ein Messer, ein Spazierstock und einige Kleidungsstücke. Die Kästen und Schubladen, in denen der Eckenbeck seine Wertsachen aufbewahrte, waren ordnungsgemäß verschlossen, aber die Schlüssel fehlten, sodass die Schlösser geknackt werden mussten. Und dabei zeigte sich, Bargeld und verschiedene Dokumente waren verschwunden. Besonders merkwürdig war dabei, Johann Caspar Beck hatte mehreren Personen Geld ausgeliehen und besaß zu Lebzeiten die entsprechenden Schuldscheine, also letztlich die Belege, die seine Forderungen nachwiesen. Und gerade diese Schuldscheine hatten die Diebe auch mitgenommen. Und das ist natürlich schon relativ interessant, denn wer konnte denn überhaupt ein Interesse daran haben? Mit einem gestohlenen Schuldschein eines Ermordeten konnte man ja schlecht zum Schuldner gehen, um das Geld einzufordern oder die Ansprüche vor Gericht durchsetzen. Weil man natürlich dann sofort gefragt worden wäre, wie man denn an diesen Schein gekommen ist. Und da gab es eigentlich nur zwei logische Möglichkeiten. Entweder war der Dieb natürlich selbst einer der Schuldner, der das Dokument und damit seine Schulden einfach verschwinden lassen wollte. Oder aber es war ein Erbe des Ermordeten, der jetzt selbst ein Anrecht auf die Scheine oder auf dieses Geld hatte, sie aber beiseite schaffen wollte, bevor die Behörden genauer hinschauten. Was auch seltsam war, die Täter hatten das Schlafzimmer des Johann Caspar Beck so hergerichtet, als sei er am Morgen aufgestanden und aus dem Haus gegangen. Sogar die Pferde hatten die Täter gefüttert. Und wieder stellte sich die Frage, wer hatte ein Interesse am Wohlergehen dieser Pferde, wenn nicht die Erben, denen die jetzt eben gehörten? Etwas später wurden dann auch noch einige der verschwundenen Schlüssel und die Taschenuhr des Opfers entdeckt, die jemand im Haus, also am Tatort, versteckt hatte. Für einen vollkommen fremden Raubmörder wäre das eine ziemlich schwachsinnige Idee gewesen, seine Beute einfach dazulassen, zumal das ja auch kleine und handliche Gegenstände waren, die man leicht mitnehmen konnte. Ein vollkommen Fremder müsste sich jetzt theoretisch noch einmal Zugang zum Haus verschaffen, um die Sachen aus dem Versteck zu holen. Also ein Hinweis, dass die Täter davon ausgingen, dass sie später ungehinderten Zugang zum Haus des Eckenbeck haben würden. Naja, und das gilt natürlich schon wieder am ehesten für die Erben des Ermordeten. Und da kommt jetzt noch erschwerend hinzu, dass genau diese Erben alles andere als gut auf das Opfer, also den alten Eckenbeck, zu sprechen waren. Wir blicken dazu mal auf die Vorgeschichte dieser Familie Beck und ich sag's euch auch gleich, dass es da um ziemlich viele Personen gehen wird, die alle irgendwie miteinander verbunden, verwandt oder verschwägert sind. Ich habe mir bei der Vorbereitung dieser Folge aber wirklich, wirklich große Mühe gegeben, das alles so deutlich darzustellen, dass man da noch durchblickt und ich hoffe jetzt einfach für euch vor allem, dass mir das auch gelungen ist. Beginnen wir mal mit unserem Mordopfer, also Johann Caspar Beck. Der war im Jahr 1788 in Oetmannshausen zur Welt gekommen. Über seine Jugend gibt es dann auch schon eine sehr dramatische Geschichte, die später in den Zeitungen nachzulesen war. Angeblich soll sein Vater nämlich seinen ältesten Bruder, der damals selbst noch ein Kind von 6 Jahren war, in einem Wutanfall erschlagen und später dann Selbstmord begangen haben. Das Problem ist, dass mehrere Details, die in dieser Erzählung vorkommen, nicht mit den nachweisbaren Lebensdaten von Johann Caspar Beck übereinzubringen sind. Und ich habe auch keine Quellen gefunden, die diese Geschichte irgendwie anders stützen. Wir setzen hier also lieber ein dickes, fettes Fragezeichen. Vielleicht enthält die Geschichte natürlich ein Körnchen Wahrheit, indem sie zum Beispiel auf eine besonders krasse Gewaltkultur in dieser Familie hinweist, also auch nach den Maßstäben der damaligen Zeit, aber wir wissen es eben nicht, vielleicht ist die ganze Geschichte auch vollkommen aus der Luft gegriffen. Sicheren Boden haben wir wieder unter den Füßen, wenn wir auf die Ehefrau und die Kinder Becks schauen. Verheiratet war er mit der 2 Jahre jüngeren Anna Dorothea, die auch aus dem Dorf stammte. Also da ist es dann auch überhaupt kein Wunder, dass die Becks mit vielen ihrer Nachbarn mehr oder minder eng verwandt waren. Bei den Kindern des Ehepaars interessieren uns nur die 3, die zur Zeit unserer Geschichte noch am Leben waren und die alle eine besondere Rolle in dem folgenden Drama spielen werden. Wenn wir dann nach dem Alter gehen, haben wir zunächst die Tochter Katharina Elisabeth, Jahrgang 1813. Dann den Sohn Ewald, Jahrgang 1818 und schließlich Johannes, der 1822 geboren wurde. Mitte der 1840er Jahre waren die Söhne also so in ihren 20ern, die Tochter Anfang 30 und alle drei waren noch unverheiratet und das sollten sie übrigens ihr ganzes Leben lang bleiben. Das Familienleben der Becks war alles andere als harmonisch, wozu vor allem wohl auch der gewalttätige Vater beitrug. Wir hören mal in eine Textstelle rein, die ich, wie immer bei Bedarf, leicht gekürzt und bearbeitet habe, ohne den Sinn zu verändern. Hier also eine Art Charakterbild des später ermordeten Eckenbeck.
Kaspar Beck war ein stolzer, wenig umgänglicher Mann, geistlichem Zuspruch und kirchlichem Sinn ganz entfremdet. Der Ortspfarrer sagt von ihm, dass er die Kirche gar nicht besucht und seit 20 Jahren das heilige Abendmahl nicht genossen habe. Er wird zugleich als herzlos und gewalttätig geschildert, war dem Geschlechtsgenuss in ausschweifender Weise ergeben und ein häufiger Besucher von Wirtshäusern, endlich auch ein Tyrann seiner Frau und seiner ganzen Familie.
Ja, ausschweifender Geschlechtsgenuss, Wirtshausbesuche und ein Haustyrann. Das klingt alles eher weniger sympathisch und wir haben dann noch einen zweiten Bericht eines Pfarrers, der die Familie und vor allem die Kinder kannte, als sie noch zur Schule gingen und der ein ähnlich schlimmes oder noch schlimmeres Bild zeichnet. Auch darin ist dann von brutalen Misshandlungen die Rede, aber auch von den vergeblichen Versuchen, dieses aggressive Verhalten des Vaters durch das Eingreifen von Kirche und weltlicher Obrigkeit zu unterbinden. Die Mutter wird dagegen als eine fürsorgliche Frau beschrieben und entsprechend verschlimmerte sich die Situation in der Familie im Jahr 1847, als die Mutter im Alter von 56 Jahren verstarb. Der hinterbliebene Witwer und seine erwachsenen Kinder lebten weiterhin in ständigem Streit, der oft auch gewalttätig ausgetragen wurde. Manchmal setzte der Vater die Kinder vor die Tür, manchmal flohen die Kinder von selbst aus ihrem Elternhaus. Meist fanden die drei bei Nachbarn und Verwandten im Dorf Unterschlupf und eine Familie, die eine besonders wichtige Anlaufstation war, die können wir uns schon mal merken, die wird uns nämlich noch öfters begegnen, das ist die Familie Schlarbaum. Die Schlarbaums waren zwei Brüder und eine Schwester. Der jüngste Bruder hatte geheiratet und das Haus der verstorbenen Eltern übernommen. Die beiden Älteren waren ledig geblieben und auch schon weit über das übliche Heiratsalter hinaus und die lebten jetzt also als unverheiratete Geschwister mit im Haus des jüngeren Bruders. Und außerdem waren die Schlarbaums auch Cousins bzw. eine Cousine der Beckschen Kinder, weil ihre Mütter Schwestern waren. Allerdings waren die Schlarbaums ein gutes Stück älter. Also zur groben Orientierung, die Altersdifferenz zwischen dem ältesten Cousin und dem jüngsten Sohn der Familie Beck lag bei 22 Jahren. Vielleicht darf man sich die dann auch eher sowieso Onkel oder Tanten vorstellen, bei denen die Beckschen Kinder eine Zuflucht fanden und Tage oder Wochenlang bleiben durften, wenn es mal wieder Krach mit dem Vater gab. Ja, und auf den Vater, also auf den Eckenbeck, waren die Schlarbaums übrigens sowieso nicht gut zu sprechen. Das mag verschiedene Gründe gehabt haben. Wir haben ja schon, glaube ich, gehört, dass er jetzt nicht gerade als großer Sympathieträger des Dorfes bekannt war. Aber es gab auch eine ganz konkrete Vorgeschichte zwischen den Familien, die mit Anna Dorothea Schlarbaum zusammenhängt, also mit der ledigen Schwester aus diesem Trio. Die hatte nämlich vor etwa 20 Jahren, als sie selbst Mitte 20 war, eine uneheliche Tochter zur Welt gebracht und nach allem, was wir wissen oder nach allem, was behauptet wird, war kein anderer als Johann Kaspar Beck der Vater dieses Kindes. Und ich weiß, jetzt fängt es schon an, mit den Verwandtschaftsverhältnissen etwas komplizierter zu werden, deswegen die klare Einordnung, Johann Kaspar Beck war ihr Onkel. Also der angeheiratete Onkel, so dass da kein Inzest im biologischen Sinn vorlag, aber naja, trotzdem. Und vielleicht sogar wichtiger in diesem Kontext, Beck erkannte die Vaterschaft dieses Kindes nicht an und zahlte entsprechend auch nie Alimente. Und das ist die Vorgeschichte, die die Abneigung der Schlarbaums gegenüber dem Eckenbeck erklärt. Diese uneheliche Tochter, die damals geboren wurde, war mittlerweile übrigens selbst fast 20 Jahre alt und stand kurz vor der Heirat. aber die damaligen Geschehnisse belasteten die Beziehung offenbar immer noch. Aber gehen wir zurück zur Familie Beck, also zur Kernfamilie Beck, die etwa ein Jahr nach dem Tod der Mutter von einem weiteren Schicksalsschlag getroffen wurde. Die Tochter Katharina Elisabeth wurde nämlich unter dem Vorwurf des Kindsmordes verhaftet. Über diesen Fall und den Verlauf der Ermittlungen haben wir leider nur sehr unvollständige Informationen. Einigermaßen sicher ist aber, die 35-jährige ledige Frau war schwanger geworden und ging zur Niederkunft nicht etwa ins Haus ihres Vaters, sondern zur genannten Familie Schlarbaum. Dort brachte sie heimlich ein Kind zur Welt und kurz darauf entdeckte man in der Nähe den abgetrennten und in der Erde verscharrten Kopf eines neugeborenen Kindes, vermutlich also ihres Kindes. Ja, und interessanterweise wurde nicht nur gegen Katharina Elisabeth in dieser Sache ermittelt, auch ihr jüngerer Bruder Johannes Beck geriet in den Verdacht, an diesem Verbrechen beteiligt gewesen zu sein, also als Mittäter oder vielleicht auch durch Hilfeleistung beim Beiseiteschaffen der Kinderleiche. Und auch er saß deshalb längere Zeit in Untersuchungshaft. Die gerichtliche Untersuchung führte allerdings nicht zu einem Prozess, weil die mutmaßliche Kindsmörderin Katharina Elisabeth Beck im Juni 1848 in der Haft verstarb. Noch auf ihrem Totenbett soll sie einem Arzt gesagt haben, dass sie über das Verbrechen schweigen wolle, weil die Wahrheit nicht nur ihr selbst, sondern auch ihrem Bruder den Kopf kosten könnte. Und man kann natürlich darüber nachdenken, ob es hier vielleicht um eine Inzestbeziehung zwischen Bruder und Schwester ging und dass sich Johannes an der Tat beteiligt hatte, weil er selbst der Kindsvater war. Allerdings wäre das reine Spekulation, es fällt nur einfach ins Auge, dass ein Bruder sich dort irgendwie solidarisch an dieser Tat beteiligt haben soll. Nach dem Tod der Schwester verliefen auch die Ermittlungen gegen ihn, gegen Johannes Beck, im Sande. Die ganze Geschichte brachte für ihn aber einen durchaus positiven Nebeneffekt mit sich. Während seiner Haftzeit hatte er die nähere Bekanntschaft mit der Dienstmagd seines Gefängnisaufsehers gemacht, die nach der Entlassung und bis zu seinem Tod seine Geliebte blieb. Nachdem die Schwester verstorben war, bestand der Kern der Familie Beck also nur noch aus drei Personen, dem Vater Johann Kaspar und den Brüdern Ewald und Johannes. Die Beziehung zwischen Vater und Söhnen blieb so schlecht wie eh und je, wohingegen sich die jungen Männer untereinander wohl relativ gut verstanden. Besonders miserabel soll das Verhältnis des Vaters zu seinem jüngeren Sohn Johannes gewesen sein, der in den Berichten als eher schwächlich und kränklich beschrieben wird. Johannes neigte wohl zu einem eher unsteten Leben, streifte viel in der Gegend herum und galt, um es mit den Worten der Zeit zu sagen, als arbeitsscheu. Außerdem gab es auch um seine Abstammung dunkle Gerüchte. Vielleicht, so hieß es, sei er gar nicht der leibliche Sohn des alten Eckenbeck, sondern das Ergebnis einer Affäre der Mutter. Also, ihr merkt es, die Frage, wer wann mit wem ein Kind gezeugt hat, spielt in dieser Familie und ihrem Umfeld eine ziemlich große Rolle. Und die Tatsache, dass Johannes angeblich oder tatsächlich in den Kindsmord der Schwester verwickelt war, wird die Beziehung zum Vater natürlich noch weiter verschlechtert haben. Einen neuen Tiefpunkt erreichte das Verhältnis der Söhne zum Vater, als ein weiterer, und ich verspreche es euch, der letzte Verwandte ins Spiel kam, ein Mann namens Johann Karl Ludwig. Ludwig war ein Neffe des Eckenbeck, also noch ein Cousin der Söhne, diesmal aber aus der Familie des Vaters. Die Sache war folgende. Nach dem Tod seiner Frau lebte Johann Kaspar Beck mehr oder minder alleine. Wenn die Söhne mal da waren, dauerte es meist nicht lange, bis es zum Streit kam und er sie entweder davonjagte oder sie eben von sich aus das Weite suchten. Alleinstehend und mit knapp 60 Jahren bereitete sich der alte Eckenbeck jetzt langsam auf den Ruhestand vor und seine Ackerflächen ließ er gegen Lohn durch den erwähnten Neffen Johann Karl Ludwig bestellen. In der Regel aß der Eckenbeck auch bei der Familie Ludwig. Damit aber nicht genug. Offenbar dachte Johann Kaspar Beck darüber nach, sein Gut ganz an den Neffen zu verkaufen und künftig vom Verkaufserlös zu leben. Und der Eckenbeck dachte so laut darüber nach, dass bald das ganze Dorf von diesen Plänen wusste, einschließlich seiner Söhne. Die befürchteten jetzt nicht ganz zu Unrecht, dass der verhasste Vater ihr Erbe durchbringen werde und sie nach seinem Tod leer ausgehen würden. Ewald und Johannes Beck versuchten nun also, den Verkauf des Gutes zu verhindern, indem sie auf den Vater eindrangen. Als dies nichts half, ließen sie sich sogar durch Juristen beraten, die ihnen aber wenig Hoffnung machten, der geplante Verkauf war rechtsmäßig und legal und auf dem Rechtsweg eben nicht anzufechten. Dann aber, nur kurze Zeit vor dem Mord, schien eine gütliche Einigung in Sicht. Der alte Eckenbeck machte seinem bevorzugten Sohn, also Ewald, ein Angebot. Wenn der eine finanziell gute Partie, also eine Frau finden und heiraten würde, wollte er das Gut an ihn übertragen. Und an dieser Stelle kann man vielleicht etwas Grundsätzliches darstellen, das jetzt nicht mit dem mutmaßlich üblen Charakter des Eckenbeck oder dem Zoff mit den Söhnen zu tun hat, nämlich, dass so ein Bauernhof immer als eine arbeitsteilige Unternehmung gedacht wurde, bei der man in der Regel auf die gemeinsame Leistung des Ehepaares und, wenn vorhanden, der Kinder angewiesen war. Von Johann Caspar Beck haben wir ja gehört, dass er mit seinen knapp 60 Jahren eigentlich ein ziemlich rüstiger Senior war, aber er zog sich trotzdem nach dem Tod der Ehefrau aus der Landwirtschaft zurück, indem er seine Wirtschaftsflächen verpachtete. Als er dann ganz in den Ruhestand gehen wollte, so kann man jedenfalls vermuten, war sein Neffe auch deshalb der logische Nachfolger, weil der halt schon verheiratet war, im Gegensatz zu den eigenen Söhnen. Und genauso logisch ist dann diese Bedingung, dass Ewald eine Frau finden muss, um den Hof doch noch zu bekommen. Damit sollte schlicht der wirtschaftliche Fortbestand und das Funktionieren dieses Bauernhofes gesichert werden. Die Aussöhnung von Vater und Sohn zerschlug sich dann aber in letzter Minute. Als sich die beiden in Anwesenheit von Zeugen trafen, um die Details zu besprechen, so heißt es, trug Ewald fatalerweise eine Mütze, die seinem Bruder Johannes gehörte. Der Vater erkannte das und argwöhnte, dass der halbwegs akzeptierte Sohn und der ungeliebte Johannes immer noch in gutem freundschaftlichen Kontakt zueinander stünden, und das war für den alten Eckenbeck wohl nicht akzeptabel. Es erboste ihn so, dass er die Sache schlicht platzen ließ und zu seinem alten Plan zurückkehrte. Sein Neffe, Karl Ludwig, sollte das Gut bekommen und er selbst würde den Rest seiner Tage vom Verkaufserlös leben. Aber dazu sollte es nicht mehr kommen, denn ein paar Tage später wurde der Sack mit seiner Leiche aus dem Wasser gezogen. Ja, bei dieser Sachlage ahnt man es schon, die Brüder Ewald und Johannes Beck wurden fast unmittelbar nach der Entdeckung der Leiche zur Verhaftung ausgeschrieben, und als Polizeikräfte im Dorf eintrafen, versteckte sich Ewald Beck auf dem Dachboden der Familie Schlarbaum, wo er aber gleich gefunden wurde. Sein Verhalten wirkte natürlich wie ein Schuldeingeständnis. Sein Bruder wurde einen Tag später in einer Scheune festgenommen, in der er die Nacht verbracht hatte. Um Absprachen zu vermeiden, wurden die Brüder dann in verschiedene Gefängnisse gebracht, Ewald nach Sontra, Johannes nach Bischhausen. Interessanterweise, das kannte er schon, denn in der Zeit dieser Kindsmorduntersuchung saß er dort auch schon ein. Der Vollständigkeit halber will ich hier noch kurz vorgreifen. Im Laufe der weiteren Untersuchung gerieten noch zwei weitere Männer in den Verdacht, irgendetwas mit der Ermordung des Eckenbeck zu tun gehabt zu haben. Das war zum einer der Brüder Schlarbaum, nämlich der 49-jährige ledige Schreiner Johann Georg Schlarbaum, und andererseits ein Mann namens Christoph Wetterau, ein Nachbar des Ermordeten. Bei Hausdurchsuchungen wurden bei diesen beiden Männern nämlich verschiedene Gegenstände gefunden, die entweder dem Opfer oder seinen tatverdächtigen Söhnen zugeordnet werden konnten. Bei Schlarbaums fand man sogar den vorhin schon erwähnten silberbeschlagenen Pfeifenkopf. Aber beide Männer konnten die Herkunft dieser Sachen erklären, vor allem halt deswegen, weil die Brüder Beck sehr regelmäßig in ihren Häusern waren, dort auch schliefen und logischerweise auch ihre Sachen aufbewahrten. Die Ermittlungen gegen Schlarbaum und Wetterau wurden deshalb wieder eingestellt und der Fokus richtete sich ganz auf Ewald und Johannes Beck. Schauen wir mal an, was die beiden zu sagen hatten, und fangen wir bei Ewald an, denn damit sind wir ziemlich schnell fertig. Der ältere Sohn leugnete die Tat schlichtweg und gab an, dass er in der fraglichen Nacht, also in der Tatnacht, im Haus der Familie Schlarbaum geschlafen habe. Auch Johannes Beck leugnete die Tat und erklärte den Beamten minutiös, wo er sich kurz vor der Tat und zur Tatzeit aufgehalten hatte. Wir müssen das jetzt nicht alles in allen Einzelheiten nachvollziehen, aber er gab an, in einen Nachbarort gegangen zu sein, um dort Arbeit zu suchen. Außerdem sei er in verschiedenen Wirtshäusern gewesen und habe in der fraglichen Nacht, der Tatnacht, allein in einer Scheune geschlafen. Damit hatte er für die eigentliche Tatzeit kein so richtiges Alibi. Einige andere Punkte in seiner Aussage konnten durch Zeugen widerlegt oder zumindest in Zweifel gezogen werden. Und es kamen bald noch mehr Verdachtsmomente auf. Vor der Tat hatte Johannes Beck nach Zeugenaussagen kein Geld besessen, aber kurz danach übergab er einem Bekannten die stolze Summe von 5 Talern zur Aufbewahrung. Außerdem flog auf, dass er versucht hatte, einen anderen Bekannten zu einer Falschaussage zu überreden, und er scheint in der kurzen Zeit bis zu seiner Verhaftung ziemlich viel geplaudert zu haben. Gleich mehrere Zeugen berichteten über verdächtige Äußerungen, die auf eine Tatbeteiligung hinwiesen. Am deutlichsten und dramatischsten, hier zitiere ich wörtlich: Mein Alter ist kaputt, wir haben ihm im Haus die Kehle zugedrückt und ihn in einen Sack im Wasser liegen. Jemand anderem soll er erzählt haben, dass sein Bruder und Johann Georg Schlarbaum den Vater ermordet hätten, aber er brachte auch andere Namen ins Spiel. Überhaupt munkelte Johannes Beck in den Verhören über verschiedene, teils schon vor Jahren ausgeklüngelte Mordkomplotte gegen seinen Vater, und ihr habt es ja mittlerweile schon deutlich mitbekommen, so richtig beliebt war der Eckenbeck in Oertmannshausen halt nicht. Und wenn man die Zeugenaussagen so durchsieht, gibt es eigentlich niemanden, der etwas Nettes über ihn gesagt hat, aber ziemlich viele, die einen Groll auf ihn hatten. Also vielleicht sagte Johannes da sogar die Wahrheit oder zumindest die halbe Wahrheit, wenn er von mehr oder minder ernst gemeinten Mordintrigen und Mordgedanken gegen seinen Vater sprach. Problematisch war, dass er dabei vor allem und immer wieder seinen Bruder Ewald belastete. Und diese Anschuldigungen hatten wirklich fatale Folgen. Kurz nachdem Ewald Beck mit den Aussagen des Bruders konfrontiert wurde, erhängte er sich in seiner Gefängniszelle in Sontra. Seit dem Tod der Mutter im Jahr 1847, nur noch mal zum Durchrechnen, waren gerade einmal 2,5 Jahre vergangen. Und in dieser kurzen Zeit war die einst 5-köpfige Familie Beck auf eine einzige Person zusammengeschrumpft, nämlich Johannes Beck, der im Gefängnis das Ende der Untersuchung abwartete. Er blieb dort aber nicht ganz untätig. Nach dem Tod Ewalds war Johannes nämlich der Alleinerbe des nicht ganz unbeträchtlichen Familienvermögens geworden, und es gibt Hinweise darauf, dass er seine finanziellen Mittel nutzte, um aus der Zelle heraus Zeugen zu bestechen. Später versuchte er dann wohl sogar, das Vermögen schenkungsweise an seine Geliebte zu übertragen. Ihr erinnert euch, das war diese ehemalige Dienstmagd des Gefängnisaufsehers. Damit wollte er verhindern, für die Untersuchungs- und Prozesskosten zur Kasse gebeten zu werden, nach dem Motto, einem nackten Mann kann man nicht in die Tasche greifen. Aber hier machten ihm die Behörden einen Strich durch die Rechnung und erlaubten die Schenkung nicht. Der Prozess gegen Johannes Beck begann Ende Oktober 1851, also mehr als 2 Jahre nach der Tat. Und ich denke, man kann daran erkennen, an diesem langen Zeitraum, wie schwer man sich in diesem Fall mit der Wahrheitsfindung tat. Der Angeklagte leugnete weiter jede Tatbeteiligung, gab jetzt aber zu, von den Mordplänen seines Bruders und des Johann Georg Schlarbaum gewusst zu haben. Er sei aber dagegen gewesen und hätte diese Pläne auch nicht wirklich ernst genommen. Die Geschworenen, die über seine Schuld oder Unschuld zu entscheiden hatten, glaubten ihm aber nicht. Am 6. November 1851 kamen sie zu einem interessanten Ergebnis, das wir uns mal kurz anhören können.
Die Geschworenen nahmen in ihrem Verdikt einstimmig folgende Tatsachen als feststehend an. Erstens, Kaspar Beck ist am 29. oder 30. Mai 1849 von fremder Hand durch Erdrosselung getötet worden. Zweitens, Johannes Beck hat mit anderen die überlegte Verabredung getroffen, unter seiner Mitwirkung den Kaspar Beck zu töten. Drittens, die erwähnte Tötung ist von mehreren, unter welchen Ewald Beck war, verübt worden. Johannes Beck gehörte nicht zu den hierbei tätigen Personen, hat sich aber mit Wissen der Täter in der Nähe aufgehalten, und zwar viertens in der Absicht, die Tat zu fördern, insbesondere Störung oder Entdeckung der Tat oder der Täter zu verhüten. Zugleich erklärten die Geschworenen, fünftens, für erwiesen, dass Johannes Beck nach erfolgter Tötung in der Absicht, die Entdeckung der Tat oder der Täter zu verhüten, allein oder mit anderen die Kleidungsstücke des Verstorbenen aufbewahrt, Effekten beiseite geschafft, die Pferde gefüttert und sonst Spuren der Tat zu verbergen gesucht habe.
Also zusammengefasst, Johannes Beck wurde nicht als ein aktiver Mittäter betrachtet, sondern als mittelbar Beteiligter, der die Tat durch Schmierestehen und das Verwischen von Spuren unterstützt hat. Wie jetzt diese Einschätzung seiner Tatbeteiligung genau zustande gekommen ist, das ist für mich nicht ganz klar geworden. Vermutlich spielte dabei aber auch die körperliche Konstitution des Angeklagten eine Rolle. Ich habe es vorher schon mal kurz erwähnt, er war eher schwächlich gebaut, 1841 wurde er deshalb zum Beispiel auch beim Militär ausgemustert, später war er wegen sogenanntem Gliederzittern in ärztlicher Behandlung. Vermutlich zweifelte man einfach daran, dass er körperlich in der Lage war, bei der Tötung des kräftigen Vaters mitzuwirken und wies ihm auch schon allein deshalb die Rolle eines Helfers zu. Für das Urteil spielte das am Ende aber keine Rolle. Seine Beteiligung sei mit Überlegung und komplottmäßig geschehen, also anders gesagt, er soll bei der Vorbereitung dabei gewesen sein und dem Grundplan auch zugestimmt haben. Sein Mitwirken wurde deshalb wie eine Miturheberschaft der Tat gesehen, also wie ein eigenhändiger Mord. Und darauf stand natürlich die Todesstrafe. Das Gericht hatte aber die Möglichkeit, hier eine Strafmilderung anzuwenden, denn die Geschworenen hatten in ihrer Entscheidung auch festgehalten, dass der Vater den Angeklagten mit übermäßiger Härte behandelt hatte, die geeignet war, Hass und Erbitterung gegen ihn zu erzeugen. Die Richter hätten ihn unter diesen Umständen zu einer lebenslänglichen Zuchthausstrafe verurteilen können, sie machten von dieser Möglichkeit aber keinen Gebrauch, sondern verurteilten Johannes Beck zum Tod durch das Schwert. Johannes Beck versuchte nun natürlich alle rechtlichen und politischen Mittel zu nutzen, um sein Leben doch noch zu retten. Er legte Berufung ein und verfasste ein Gnadengesuch, das von recht unerwarteter Stelle unterstützt wurde. Sowohl der Gerichtshof als auch die Geschworenen, die ihn verurteilt hatten, empfahlen ihn jetzt der Gnade des Kurfürsten und zwar, ich zitiere, mit Rücksicht auf die geringe Tätigkeit des Verurteilten bei der Ausführung des Verbrechens und auf das Dunkel, das über der ganzen Tat schwebt. Und meistens war es jetzt schon so, dass die Landesherren solchen Empfehlungen der Geschworenen folgten, aber nicht Kurfürst Friedrich Wilhelm von Hessen. Er gewährte keine Gnade und als dann auch noch die Berufung scheiterte, wurde es ernst. Johannes Beck war mittlerweile in das Gefängnis in Eschwege verlegt worden. Am 2. August 1853, 4 Jahre nach der Tat, wurde ihm dort mitgeteilt, dass das Todesurteil in 3 Tagen vollstreckt werde. Offenbar glaubte er aber zunächst gar nicht, dass es wirklich zur Hinrichtung kommen würde. Vielleicht rechnete er mit einer Begnadigung in letzter Minute, aber diese Hoffnung schwand, als er am 4. August sah, dass Militäreinheiten aus Kassel in Eschwege einrückten. Das war damals einfach sehr üblich, dass Soldaten eingesetzt wurden, um die Ordnung und Sicherheit bei öffentlichen Hinrichtungen aufrechtzuerhalten. Und entsprechend muss Johannes Beck das Herz ziemlich in die Hose gerutscht sein, als er den Einmarsch dieser Truppen beobachtete. Und schlimmer noch, am gleichen Tag wurde ein ominöser Mann in seine Zelle geführt, der ihn genau musterte, und Johannes Beck begriff, dass das kein anderer als der Scharfrichter war, der sich einen Eindruck von ihm machen wollte. Die Anzeichen waren also eindeutig. In dieser Lage entschied sich Johannes Beck, reinen Tisch zu machen und ein Geständnis abzulegen, indem er auch zugab, bei der Ermordung des Vaters selbst mit Hand angelegt zu haben. Also er gestand damit eine aktivere Tatbeteiligung, als sie durch das Gericht damals festgestellt worden war. Am späten Abend, gab er an, sei der Vater betrunken vom Tanz in Hoheneiche nach Hause gekommen und habe sich ins Bett gelegt. Und wie verabredet, hätten sie ihn dann zu dritt angegriffen. Der Cousin, Johann Georg Schlarbaum hielt die Arme fest, er selbst packte den Vater an den Füßen und am Geschlechtsteil und Bruder Ewald soll es gewesen sein, der ihn dann tatsächlich erdrosselte. Außerdem belastete er den Nachbarn Christoph Wetterau, der beim Abtransport geholfen habe. Über den genauen Tatplan liegen keine sicheren Informationen vor, aber vermutlich hofften die Täter, dass der Leichnam dauerhaft im Fluss verborgen bleiben würde. Man wollte den Vater dann wohl nach einiger Zeit für tot oder verschollen erklären und das Erbe antreten. Und dass das jetzt alles eher so ein mittelguter Plan war und so richtig gar nicht funktioniert hat, das haben wir ja schon gesehen. Es bleibt übrigens auch unklar, ob Johannes Beck mit seinem Geständnis wirklich nur sein Gewissen erleichtern wollte. Denkbar wäre auch, dass er mit seinen Aussagen neue Untersuchungen auslösen wollte, in denen man ihn natürlich später dann als Zeugen brauchen würde. Und falls das sein Plan gewesen ist, dann ging der nicht auf. Er wurde nämlich, wie vorgesehen, am Morgen des 5. August 1853 zum Richtplatz gebracht. Seine letzten Worte sollen gewesen sein: Gott sei meiner armen Seele gnädig, mir geschieht mein Recht, Gott bewahre jeden vor dem Verführer. Und dann trennte der Schwerthieb des Scharfrichters seinen Kopf vom Rumpf. Die Geschichte der Familie Beck ist damit eigentlich zu Ende erzählt, denn, wenn ihr richtig mitgezählt habt, dann war Johannes natürlich ihr letztes Mitglied und die Familie existierte einfach nicht mehr. Aber unser Fall geht noch ein bisschen weiter. Das späte Geständnis des Johannes Beck löste nämlich tatsächlich neue Ermittlungen gegen Johann Georg Schlarbaum und Christoph Wetterau aus. Ihr erinnert euch vielleicht, dass das auch die zwei Männer waren, die schon ganz am Anfang der Ermittlungen mal kurz in Verdacht geraten waren, weil sie Gegenstände aus dem Hause Beck besaßen. Und Johann Georg Schlarbaum ist uns jetzt auch schon ein paar Mal untergekommen. Werfen wir also noch einen ganz kurzen Blick auf diesen Mann. Johann Georg Schlarbaum war der älteste der drei Geschwister. Er war 1800 zur Welt gekommen, also 53 Jahre alt, als er zum zweiten Mal ins Visier der Strafjustiz geriet. In früheren Jahren war er nur wegen ganz geringfügigen Delikten bestraft worden, etwa wegen einem kleinen Diebstahl, der aber schon gut drei Jahrzehnte zurücklag. Sein Ruf war trotzdem nicht der beste. Gleich nach dem Mord an Johann Caspar Beck entstanden Gerüchte über seine mögliche Beteiligung und sogar sein eigener Pfarrer hielt ihn für fähig, einen Mord zu begehen. Von Beruf war Schlarbaum Schreiner und ironischerweise soll er sogar selbst den Sarg des Johann Caspar Beck, also seines mutmaßlichen Mordopfers, hergestellt haben. Über das schlechte Verhältnis zu Johann Caspar Beck wegen des Kindes der Schwester hatten wir ja schon gesprochen. Andererseits scheint er mit den Beckschen Kindern sehr gut ausgekommen zu sein. Es gibt sogar Andeutungen, dass auch er als Vater des Kindes der Katharina Elisabeth Beck in Frage kommen könnte, also des Kindes, das durch den Kindsmord ums Leben kam. Aber das vielleicht hat hier wirklich auch wieder drei Ausrufezeichen. Ich sagte ja schon, dass man bei der Vaterschaft auch an Johannes Beck denken könnte. Ein besonders gutes Verhältnis hatte Johann Georg Schlarbaum zu Ewald Beck, denn die beiden teilten ein gemeinsames in Anführungszeichen Hobby. Die beiden Männer beschäftigten sich mit der sogenannten schwarzen Kunst, also mit Hexerei und abergläubischen Praktiken. Bei Hausdurchsuchungen wurden ein magisches Amulett, Zettel mit Zauberformeln und Zauberstäbe gefunden. Einer davon war wohl so eine Art Wünschelrute, deren beiden Enden mit zwei toten Eidechsen überzogen waren. Und dieser ganze Hokuspokus hatte natürlich mit dem Mord überhaupt nichts zu tun, wurde im protestantischen Oetmannshausen aber zweifellos sehr kritisch betrachtet und es wurde im späteren Prozess sicher auch ein Nachteil für die allgemeine Beurteilung des Angeklagten. Als wir vorhin schon mal auf die Familie Schlarbaum geschaut haben, wohnten die drei Geschwister ja noch alle unter einem Dach, aber das hatte sich einige Jahre nach dem Mord am Eckenbeck verändert. Johann Georg und die Schwester Anna Dorothea waren ausgezogen und lebten jetzt im Haushalt der Tochter der Letzteren. Und falls ihr jetzt noch nicht vollkommen durcheinander gekommen seid, habt ihr es vielleicht gemerkt, diese Tochter war eben das Kind, für das Johann Caspar Beck keine Alimente zahlen wollte. Nicht ganz so wichtig ist für uns der zweite Angeklagte, also Christoph Wetterau, gegen den auch ermittelt wurde. Nur der Vollständigkeit halber, Wetterau war ein ziemlich mittelloser Tagelöhner, Mitte 40 und lebte in der direkten Nachbarschaft des Eckenbeck. Und auch bei ihm war es wohl so, dass er viel besser mit den Kindern der Familie Beck auskam als mit dem Vater. Ich will und kann jetzt nicht alle Beweise und Indizien aufzählen, die in der zweiten Untersuchung gesammelt wurden. Man kann aber sagen, dass sich die Anklage gegen Johann Georg Schlarbaum zu ziemlich großen Teilen auf die Ergebnisse der früheren Ermittlungen stützten, nach denen er ja am Ende freigekommen war. Es gab aber tatsächlich auch ein paar neue Beweise. So wurden bei einer weiteren Hausdurchsuchung noch einige Schlüssel gefunden, die dem Mordopfer gehörten. Und auch die mehrfach erwähnte silberbeschlagene Tabakspfeife spielte noch einmal eine Rolle und es wurde sehr genau untersucht, wer die denn wann besessen hatte, um eine Verwechslung auszuschließen. Und dann gab es tatsächlich noch ein paar neue Zeugenaussagen, bei denen man sich zum Teil aber schon fragen muss, wieso die erst jetzt nach 4 oder 5 Jahren auftauchten. Aber offenbar nahm man sogar in der Familie Schlarbaum an, dass Johann Georg am Mord beteiligt war. Und ganz besonders großes Gewicht hatte natürlich das Geständnis, das Johannes Beck kurz vor seiner Hinrichtung im Angesicht des Todes abgelegt hatte. Sogar seine letzten Worte auf dem Schafott wurden ganz genau unter die Lupe genommen. Ihr erinnert euch, Gott bewahre jeden vor dem Verführer. Im christlichen Kontext ist eigentlich vollkommen klar, dass mit dem Verführer niemand anders als der Teufel gemeint sein kann, aber in Oetmannshausen kamen jetzt auch Stimmen auf, die meinten, dass sich diese Bezeichnung auf Johann Georg Schlarbaum beziehen müsse. Am 8. November 1855, mehr als 6 Jahre nach der Ermordung des Eckenbeck, wurde endlich das letzte Kapitel in diesem Fall aufgeschlagen. Johann Georg Schlarbaum und der Mitangeklagte Christoph Wetterau traten vor die Schranken des Schwurgerichts. Schlarbaum beteuerte weiter seine Unschuld und beharrte darauf, dass Johannes Beck in allen Punkten gelogen habe. Seine Verteidigung forderte deswegen einen Freispruch oder höchstens eine Bestrafung wegen Beihilfe. Die Geschworenen kamen zu einem anderen Ergebnis. Während sie Christoph Wetterau freisprachen, sahen sie es als erwiesen an, dass Johann Georg Schlarbaum tätig und komplottmäßig an der Ermordung seines Onkels teilgenommen hatte. Das Urteil lautete auf die Todesstrafe durch das Schwert. Eine Begnadigung wurde in diesem Fall nicht empfohlen. Zu einer zweiten Hinrichtung sollte es trotzdem nicht kommen. Am Tag nach der Urteilsverkündung erhängte sich Johann Georg Schlarbaum in seiner Zelle. Ein ehrliches Begräbnis auf dem Friedhof wurde ihm verweigert, der Leichnam wurde in Eschwege in der Nähe des Richtplatzes verscharrt. Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ein Kindsmord, eine Frau, die im Gefängnis stirbt, ein erdrosselter Vater, 2 Selbstmorde und eine Hinrichtung. Ich gebe zu, dass ich euch in dieser Folge ganz schön viel zugemutet habe. Ich hoffe trotzdem, dass ihr ein spannendes Hörerlebnis mit Böses Blut hattet und dass ihr in 3 Wochen wieder dabei seid. Da haben wir wieder einen höchst interessanten, auch übrigens nicht ganz unblutigen Fall für euch vorbereitet und wir können heute schon mal kurz reinhören, worum es da gehen wird.
Die 55-jährige Maria Anna Holzmann aus Augsburg wird am Karfreitag des Jahres 1821 zum letzten Mal lebend gesehen. Angeblich, so berichtet es ein Zeuge, soll sie an diesem Tag mit einer fremden Frau fortgegangen und nicht mehr nach Hause zurückgekehrt sein. Seither fehlt jede Spur von ihr, alle Nachforschungen verlaufen im Sande und das Verschwinden der Frau Holzmann scheint ein Rätsel zu bleiben. Dann, Monate später, kommt endlich Bewegung in den Fall. Durch einen grausigen Fund kann das Schicksal der Frau Holzmann aufgeklärt werden, zugleich werden neue Fragen aufgeworfen. Kann es sein, dass sie ihr Haus niemals verlassen hat?
Soweit die Vorschau auf die nächste Folge. Mir bleibt noch das übliche dicke Dankeschön, ganz besonders natürlich an Jan Schellenberger und Katha Merz, ohne die bei diesem Podcast so richtig überhaupt gar nichts funktionieren würde. Und natürlich auch ein Dankeschön an die Gaststimme. Das war heute Katrin Weiß, die uns ihre Stimme für die Quellenzitate geliehen hat. Dafür eben ganz, ganz dicken Dank. Und euch da draußen wünsche ich allen das Allerbeste. Macht's gut und bis in 3 Wochen. Euer Jan Wiechert.
Böses Blut ist eine Produktion der Jan Wiechert und Jan Schellenberger Media GbR. Ganz zum Schluss noch eine kurze Werbung in eigener Sache. Wenn euch diese Folge gefallen hat und ihr mit dafür sorgen wollt, dass es weiterhin alle 3 Wochen eine neue Folge von Böses Blut gibt, könnt ihr das Projekt ganz einfach unterstützen. Bei Patreon gibt es 3 verschiedene Abo-Modelle für jeden Geschmack und Geldbeutel. Schon zum Preis von einer Tasse Kaffee bekommt ihr unsere Bonusfolgen mit Quellenlesungen, Interviews und Hintergründen. Ab der 2. Tasse hört ihr alle 9 Folgen 3 Tage früher und Werbeanzeigen verschwinden wie von Geisterhand. Natürlich auch die, die ihr gerade hört. Klickt also gerne auf den Link in den Shownotes und seht euch die Abo-Option auf Patreon an. Ende der Werbung.